Morgen. Der Gerd hat sich gut vorbereitet auf das Klaviervorspiel. Ich weiß das. Und ich lade euch ein, diesen Gottesdienst damit anzufangen, in diesen Hörgenuss zu gehen. Lieber Gerd, ich darf dich bitten. Dankeschön. Herzlich begrüßen möchte ich euch zum Gottesdienst hier in Körne. Alle, die ganz persönlich jetzt dabei sein können. Das Team, das den Gottesdienst vorbereitet hat, freut sich über jeden und jede, die hier sein können. Wir freuen uns aber auch und möchten alle begrüßen, die den Gottesdienst vielleicht später hören, weil sie jetzt nicht hier sein können, sei es aus Urlaubsgründen oder aus anderen Gründen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Besonders begrüßen möchte ich auch den Timo Assmann. Der ist ein Jahr lang unterwegs gewesen mit Jugend für Christus, und zwar in Deutschland. Später wird er in diesem Gottesdienst das Wort haben. Ihr merkt meinen suchenden Blick. Timo, du hast dich nach hinten gesetzt. Ja, er hat später nochmal das Wort, und jetzt habt ihr ihn schon mal zumindest winken gesehen. In unserer Mitte ist immer auch Christus, zu dessen Ehren wir diesen Gottesdienst feiern. Ich lade euch ein, aufzustehen zum Gebet. Vater, ich danke dir, dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln dürfen, um dich zu loben, zu preisen, zu ehren und zu feiern. Sei du gegenwärtig in der Mitte der Gemeinschaft unserer Gemeinde. Du weißt, wie wir hergekommen sind. Du weißt, was uns bewegt und beschäftigt. Und jetzt bist du Gastgeber, Herr. Wir müssen uns nicht sorgen. Du sorgst für uns. Du kannst nicht aufhören, uns mit deiner Liebe beschenken zu wollen. Und das verändert unsere Herzen. Darum bitte ich dich. Amen. Bei dem wir jetzt gemeinsam das Lied »Hell strahlt die Sonne«. Es ist Sommerzeit, es ist Urlaubszeit. Die Deko hat das ganz wunderbar vereint. Ihr seht die saftigen, prallen Kirschen, genauso den kleinen Reisekoffer. Dass Urlaubszeit ist, das merken wir auch auf unseren Straßen. Es gibt weniger Autos, aber mehr Baustellenschilder. Beim Metzger steht man nicht mehr in der Schlange. Ich habe gestern sowas Abstruses wie Bratwürstchen mit Blattspinat gekauft. Das Urlaubszeit-Feeling weitet sich auch auf die Gemeinde aus. Wir haben einen Gottesdienstflyer, der auf der Rückseite überschaubar ist. Das Bürgerforum lädt uns ein zur Kanutour. Denkt an das knallrote Gummibrot. Hier vorne steht ein knallrotes Hüpfpferd. Einfach nochmal so als kleiner Anker. Seid herzlich eingeladen, euch anzumelden. Das ist der Flyer dazu. Ansprechpartner ist der Thilo Masur, aber sicher auch unser Pastor, der Rolf. Richtig? Ja, ich kriege ein, das hast du richtig gemacht. Ja, wir haben Menschen unter uns, die haben ihre Lebensarbeitszeit in bezahlter Form für uns schon geleistet und die müssen sich zum Feiern und Reisen keinen Urlaub mehr nehmen. Und von diesen Menschen, dafür engagieren sich besonders Henning und Gerlinde Voss, erzählt uns jetzt der Henning Voss etwas. Wir haben Fotos dazu, kommt bitte nach vorne zu mir. Die Fotos kommen und ich bin right beside you.
Guten Morgen. Wir als Seniorenkreis gehören ja zu euch und deswegen wollen wir euch auch ein Stück weit an unserem Gruppenleben teilhaben lassen. Und das tun wir mit Bildern. Und was eignet sich besser dafür, als Bilder von einem Fest vorzustellen? Und in der letzten Woche hatten wir unser Sommerfest. Und es ist mir immer eine große Freude, auch mit den Menschen zusammen zu feiern, die uns übers Jahr laufend unterstützen und zum Gelingen beizutragen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommt und auch in dem entsprechenden Alter seid und überlegt, zu uns zu kommen, habt aber noch ein paar Fragen, dann sucht euch einfach die Leute aus, die ihr da wiedererkennt und löchert die ein wenig. Und wenn ihr das Alter noch nicht habt, trotzdem mal reinschauen wollt, wir akzeptieren auch Besuch.
Dankeschön. Stufe. Ich muss ganz kurz ergänzen, es gibt auch Mitarbeiter auf den Fotos. Der Jojo von Dewitz hat gerade so gelacht, dass ich das jetzt eben anführen muss. Die Gabi von Dewitz ist Mitarbeiterin. Ja, das ist nochmal die ganze Gruppe. Wunderschön. Vielen Dank euch dafür. Wir singen nun ein Lied. Das heißt Herz und Herz vereint zusammen, so wie wir jetzt hier vereint zusammen sind. Es ist auch ein kleines bisschen älter und wir wollen jetzt, während das Lied gesungen wird, auch unser Geld vereinen. Und zwar in Form von Kollekte. Der Frank ist schon am Start. Uns ist jetzt allen unglaublich warm, das ist schön, aber im Winter könnte es uns kühler werden. Und aus diesem Grund sammeln wir vorausschauend, wie unser Kassenwart ist, jetzt schon für die Heizungsanlage. Gebt euch Mühe. Lieber Gerd, du darfst jetzt.
Thank you.
Und während wir vielleicht das Wetter genießen und auf einer Hängematte, da darf jetzt das Bild kommen, lieber Merlin, auf einer Hängematte sitzen und uns entspannen, ist das Erfreuliche, Gott ist nicht in Urlaub. Gott will uns auch nach wie vor und zu jeder Zeit und immer mit seiner Liebe beschenken, möchte uns anrühren und uns begegnen, auch wieder mit ganz besonders unterschiedlichen und vielfältigen Gelegenheiten hier in diesem Gottesdienst. Wir dürfen ihn loben mit allen Liedern, wir dürfen ihn sichtbar sehen und schmecken, denn wir feiern heute nach der Predigt gemeinsam Abendmahl und wir dürfen Gott heute auch bei der Arbeit zusehen. Denn er hat Menschen so sehr angerührt und ist ihnen so spürbar geworden, dass sie ihren Glauben auch dadurch zum Ausdruck bringen wollen, dass sie der Gemeinschaft unserer Gemeinde beitreten möchten. Sie werden uns vorgestellt nach dem Abendmahl. Ich finde das wunderbar und ich freue mich sehr darauf. Gott begegnet uns natürlich immer auch in seinem Wort. Das Wort legt heute unser Pastor Rolf Zyrus aus und es geht dabei um das Gebet für unsere Gemeinde. Lieber Rolf, ich darf dich einladen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das macht wirklich so Laune auf Urlaub, wenn ich die Sonne draußen sehe. Da fühle ich mich schon wie im Urlaub, brauche ich fast keinen Urlaub mehr. Menschen kommen in unsere Gemeinde und Menschen gehen auch wieder aus unserer Gemeinde. Manche Menschen finden unsere Gemeinde gut, manche Menschen sind enttäuscht von unserer Gemeinde. Meine Frage, die ich hier habe, ist, wie schätzt du eine Gemeinde, wie schätzt du unsere Gemeinde ein? Wann ist unsere Gemeinde eine gute Gemeinde? Es gibt sicherlich eine ganze Bandbreite von Punkten, wo wir sagen würden, das macht eine gute Gemeinde aus. Zum Beispiel gute Gemeinschaft. Eine herzliche, gastfreundliche Atmosphäre. Ich komme rein und ich weiß, ich bin wahrgenommen, ich bin willkommen. Ein guter Hauskreis gehört sicherlich auch dazu. Eine gute Gemeinde, das heißt, ich habe Freunde hier. Eine gute Gemeinde heißt vielleicht auch guter Lobpreis, lebensnahe Predigten und. Und wie du dann deine Gemeinde einschätzt, das wirkt sich darauf aus, wie du für sie betest. Das spiegelt sich darin wider und vielleicht begrenzt es manchmal auch dein Gebet für Gemeinde. Wenn in unserer Gemeinde viele Dinge sind, wo du sagst, die sind aber richtig gut, dann wirst du Gott dafür danken. Bist du dagegen unzufrieden, enttäuscht, wirst du im Gebet vielleicht klagen oder Gott um Veränderung bitten oder die Gemeinde gar nicht mehr im Gebet erwähnen. In dem Predigttext heute schauen wir, wie der Apostel Paulus zusammen mit Timotheus für Gemeinde in Kolosse betet. Und wir werden dabei etwas über Gebet für unsere Gemeinde lernen und wir werden sehen, dass sich in unserem Gebet nicht nur unsere Einschätzung der Gemeinde widerspiegelt, sondern umgekehrt, dass unser Gebet auch unsere Einschätzung von Gemeinde verändert. Der Predigttext steht im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 11 und Nora wird uns jetzt vorlesen und das Mikrofon.
Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben gehört, der durch Jesus Christus in euch lebt und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht, zugesichert. Diese gute Nachricht ist nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. Sie tut es auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade verkündet worden ist und ihr von der Wahrheit der euch verkündeten Botschaft überzeugt worden seid. Unser geliebter Epaphras, der zusammen mit uns Christus dient, hat euch mit dieser Botschaft bekannt gemacht. Er ist treu in seinem Dienst für Christus, den er an euch tut. Durch ihn haben wir auch von der Liebe gehört, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch mit all der Weisheit und Einsicht erfüllt, die sein Geist euch schenkt, und dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht, und stets tun, was ihm gefällt. Dazu kommt es, wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt, wenn ihr darin ständig fortschreitet durch die immer tiefere Erkenntnis dessen, was Gott für euch getan hat, wenn ihr, gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht, geduldig und standhaft bleibt in allem, was ihr zu ertragen habt.
Ja, vielen Dank. Also, die Frage, mit der ich jetzt so in diesen Predigtext gehen möchte, ist: Wie bete ich für meine Gemeinde, für unsere Gemeinde? Der erste Gedanke ist, mit Danken geht es los. Es heißt, immer wenn wir für euch beten, danken wir Gott. Vers 3. Immer danken. Paulus und Timotheus schreiben hier an eine Gemeinde in Kolossae, einem Ort, der im Gebiet der heutigen Türkei lag. Und ihr Punkt ist, jedes Mal, immer, wenn sie für diese Gemeinde gebetet haben, dann dankten sie Gott. Nun, wenn man sich die anderen Briefe vom Apostel Paulus anschaut, sieht man, das ist kein Einzelfall. Immer wieder schreibt Paulus, dass er betet für die Gemeinde und zuallererst dankt. Es war offensichtlich für ihn eine sehr grundsätzliche Sache, eine Art Haltung. Und was machen wir jetzt damit? Vielleicht war ja Paulus so eine Frohnatur, so jemand, der alles immer durch die rosa-rote Brille sah. Vielleicht denkst du jetzt, okay, wenn Paulus danken wollte, gut, aber wenn ich an meine Gemeinde denke, ob hier in der Freien Evangelischen Gemeinde oder woanders, habe ich nicht viel Anlass zu danken. Der Punkt ist, das steht aber in der Bibel. Das ist für uns geschrieben, durch Gottes Geist eingegeben, um uns anzuleiten, so zu beten, wie es Gott gefällt. Und deswegen lasst uns das bitte ernst nehmen. Kein Gebet für die Gemeinde, ohne dass wir danken. Aber lasst uns auch versuchen, das zu verstehen. Der nächste Gedanke ist, Gemeinde nicht schönreden. Wann ist eine Gemeinde wirklich gut? Was heißt das eigentlich, immer für meine Gemeinde danken? Vielleicht kennt ihr positives Denken, da ist so eine Art Zwangsoptimismus angesagt. Selbst im größten Mist muss ich noch einen positiven Aspekt finden und mich daran klammern. Also habe ich zum Beispiel bei einem Unfall ein Bein verloren, sage ich, Gott sei Dank, dass ich noch ein zweites Bein habe und dass es irgendwie weitergeht. Kritik und Klagen sind beim positiven Denken verboten. Und wie ist das, wenn ich immer für meine Gemeinde bete und danke dann, rede ich sie mir da nicht schön? Da tut es gut, in den Kolosserbrief reinzuschauen, und da sehen wir nämlich, dass der Paulus einiges auch an der Gemeinde zu kritisieren hatte. Da gab es zum Beispiel Irrlehrer, die lehrten, die Weltelemente zu beachten und überirdische Engelwesen zu verehren, zum Beispiel durch einen asketischen Lebensstil und das Einhalten von besonderen Feiertagen. Also die Gemeinde in Kolossae hat sich davon beeindrucken lassen und fing an, auf diese Irrlehrer zu hören. Keine schöne Situation. Und trotzdem dankt Paulus. Schauen wir doch mal, wofür er dankt. Und in Vers 4 und 5, ihr habt ja den Text auf euren Zetteln, sehen wir drei Stichworte. Glaube, Liebe und Hoffnung. Die kommen bei Paulus auch noch woanders vor. Hier also auch Glaube, da heißt es, es ist ein Glaube, der durch Jesus in euch lebt. Und zwar durch den Jesus, in dem Gott uns selbst begegnet, weil er der Vater von Jesus Christus ist. Und Liebe zu allen Christen, und da heißt es, die der Heilige Geist in euch geweckt hat. Und von der Hoffnung heißt es, es ist eine Hoffnung auf ein ewiges Leben, das Gott im Himmel bereithält und das er durch sein Wort, also durch das, was wir in der Bibel über Jesus lehren, verspricht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dafür dankt Paulus. Das Interessante ist, das ist nicht zuerst das, was die Gemeinde auf die Beine gestellt hat, was sie so tut und macht. Paulus dankt nicht für die Qualitäten, die die Gemeinde hat, sondern für das, was Christus, was Gott und was der Heilige Geist in der Gemeinde in Kolossae bewirkt. Und dann fasst er das nochmal zusammen. Das, wofür er Gott dankt, wenn er für die Gemeinde in Kolossae betet, ist Frucht. Und zwar Frucht der guten Nachricht, die sich auch in der ganzen Welt ausbreitet. Nun kann man für eine Frucht danken, aber dass die wächst, ja, ist ein Geschenk. Also kann man staunen und gucken, das kann man mit Ungeduld und großem Willen und so weiter nicht beschleunigen. Sicherlich gärtnerische Aktivitäten sind hilfreich. Der Punkt ist, bei all den Dingen, für die Paulus dankt, kommt die Gemeinde nur im Passiv vor. Die gute Nachricht von Gottes Gnade wurde ihr verkündet. Sie wurden von der Wahrheit überzeugt. Der Geist Gottes hat Liebe in ihnen geweckt. Jetzt komme ich auf meine Frage vom Anfang zurück. Wann ist unsere Gemeinde wirklich gut? Wofür kann ich immer, wenn ich für unsere Gemeinde bete, Gott danken? Die Antwort: dafür, dass der dreieine Gott in unserer Gemeinde am Werk ist. Dass Gott in unserer Gemeinde, in Menschen unserer Gemeinde Glaube, Liebe und Hoffnung bewirkt. Tut er das denn? Oh ja. Wenn ich die Augen aufmache, sehe ich viel davon. Zum Beispiel bei den Kindern im Kindergottesdienst, die auf ihre einfache Art beten. Oder am Bett eines Sterbenden, der durch Jesus Christus Frieden hat. Oder im Gespräch mit einem Teenager, der vor dem Leben steht und nach Jesus fragt. Oder in den Taufen, bei den Taufen, die wir am letzten Sonntag im Gottesdienst hatten. Oder wenn ich im Crossover den Lobpreis wahrnehme. Oder wenn ich im Gebet mit Senioren bin. Aber diese Dinge wahrzunehmen und Gott dafür zu danken, erfordert eine andere Sehweise. Es geht nicht zuerst um mich, um meine Erwartungen an Gemeinde. Zum Beispiel, ob die Gemeinde mein Schriftverständnis, mein Abendmahlsverständnis, mein Evangelisationsverständnis, mein Verständnis von Geistesgaben, meinen Musikgeschmack, mein Verständnis von Gottesdienst und teilt. Es geht auch nicht darum, ob die Gemeinde die Angebote hat, die ich mir gerade wünsche und die ich brauche. Ich danke Gott für das, was er in unserer Gemeinde tut. Und wenn wir das wahrnehmen, dann können wir sagen, dann kannst du sagen, die Gemeinde ist gut und dafür danken. Und dieses Danken führt zu einer Dankbarkeit und zu einer positiven Sicht und es hilft im Gebet dran zu bleiben. Vers 9 sagt, schreibt Paulus, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Also, wenn wir mit diesem Blickwinkel, was tut Gott in der Gemeinde? Glaube, Liebe, Hoffnung. Wenn wir mit diesem Blickwinkel Gott für unsere Gemeinde danken, dann wird uns das zum Weiterbeten ermutigen. Denn wenn wir einmal Gott am Werk sehen, auch wenn es vielleicht nur kleine Dinge sind, dann haben wir auch Hoffnung für die Dinge, die noch nicht laufen, die noch nicht gut sind. Ja, und dann kommen die Bitten. Im Gebet für Gemeinde, aber wofür? Vers 9, wir bitten Gott, dass er euch mit all der Weisheit und Erkenntnis erfüllt, die sein Geist euch schenkt, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Wörtlich heißt das, dass Gott euch erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Und diese Erkenntnis von Gottes Willen geht Hand in Hand damit, dass Gott uns durch seinen Geist Weisheit und Einsicht bzw. Verständnis schenkt. Interessantes Gebetsanliegen, oder? Wir würden vielleicht eher um Krankenheilungen beten oder darum, dass Menschen eine geistliche Erfahrung machen, etwas mit Gott erleben. Oder zum Beispiel, dass viele Menschen eine bestimmte Veranstaltung besuchen. Aber dieses Gebet um Erkenntnis von Gottes Willen entspricht ganz dem, was wir auch schon in der Bibel im Alten Testament lesen. Vielleicht habt ihr diese Geschichte gehört. Der König Salomo, ganz jung, zu Beginn seiner Dienstzeit, seiner Regierungszeit, erscheint ihm Gott im Traum und sagt ihm, wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben. Was für ein Angebot. Und Salomo sagte, Herr, ich wünsche mir militärische Erfolge und ganz viel treue Untertanen und. Nein, Salomo sagt, Herr, du hast mich zum König gemacht, aber ich bin noch viel zu jung und unerfahren. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Und daraufhin antwortet Gott ihm in dem Traum, den Salomo hat, du hättest dir ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich dir deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. 1. König 3. Solche Erkenntnis von Gottes Willen, um die Salomo gebetet hat und für die Paulus betet und für die wir für unsere Gemeinde, in unserer Gemeinde beten können, das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, zu einem erfüllten Leben, einzeln und als Gemeinde. Und ganz wichtig, das ist eine Erkenntnis, die bewegt und verändert. Es ist nicht eine Theorie, also dass man zum Beispiel einen bestimmten Zusammenhang, biblischen Zusammenhang versteht. Zum Beispiel die Trinitätslehre. Oder was bedeutet Gottes Gnade im Römerbrief? Und dann, wenn du das verstanden hast, berücksichtigst du das eventuell, wenn du Zeit hast und wenn du dran denkst, in deinem Leben. Es geht nicht darum, dass wir Gott begreifen und ihn dann in der Hand haben, bildlich gesprochen, bei dieser Erkenntnis. Sondern bei der Erkenntnis, wo Paulus sagt, dafür betet, das ist eine Erkenntnis, die bedeutet, dass wir verstehen, was Gott von uns will. Gott fordert etwas von dir und von mir und jetzt ist unser Gehorsam gefragt. Also durch Erkenntnis, solche Erkenntnis, werden wir vor Gott in die Verantwortung gestellt. Und solche Erkenntnis wird uns verändern, verändert unser ganzes Leben. Wir lesen in diesem Bibeltext, dass wir im Glauben wachsen, dass wir ein Segen für andere werden. Und auch, dass Gott uns davor bewahrt, ein Mitläufer zu sein. Durch solche Erkenntnis gibt er uns die Kraft, Profil zu zeigen, gegen den Strom zu schwimmen. Ob zum Beispiel im Büro oder in der Klasse, wo gerade Mobbing läuft, oder in der Nachbarschaft, wo vielleicht gerade gegen Flüchtlinge Stimmung gemacht wird. Paulus sagt im Römerbrief 12, Kapitel 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst, in jedem einzelnen Fall, was Gott gefällig ist und gut und vollkommen ist. Genau darum geht es bei einem Leben mit Jesus und da führt diese Erkenntnis hin. Und ich lese uns nochmal Vers 10 und 11. Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht, stets tun, was ihm gefällt. Dazu kommt es, wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt und ihr darin ständig fortschreitet, durch immer tiefere Erkenntnis, wenn ihr gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht geduldig und standhaft bleibt in allem, was ihr zu ertragen habt. Paulus weiß, wenn das passiert, wenn diese Erkenntnis bei Einzelnen da ist, wenn Gott sie erfüllt mit dieser Erkenntnis, dann wird Gemeinde gesegnet sein, dann wird sie wachsen, dann wird sie gut sein, gut bleiben und besser werden. Aber er weiß auch, dass er das nicht erzwingen kann. Diese Veränderung erreicht man nicht mit Appellen, nicht dadurch, dass er die, hat Paulus sie erreicht, dass er die Gemeinde auf biblische Gebote festgenagelt hat. Gott muss die Christen in Kolosse und uns erfüllen mit Erkenntnis. Und dann ist unsere Entscheidung gefragt und dann kommt es zu einer Veränderung, die ist und bleibt Frucht. Und diese Erkenntnis bleibt und ist nicht abgeschlossen. Wir sind nie fertig damit. Es geht um eine immer tiefere Erkenntnis. Am Ende. Worum geht es wirklich? Was macht unsere Gemeinde wirklich gut? Wofür sollten wir zuerst und vor allem beten für unsere Gemeinde? Das Erste, es geht um Menschen. Lass uns danken für Menschen, in denen sich Glaube, Liebe und Hoffnung zeigt als Frucht von dem, was Gott in ihnen tut. Lasst uns bitten für Menschen, dass sie Gottes Willen erkennen und auch für uns selbst und dass wir so leben, dass es Gott Ehre macht. Zweitens, es geht um das, was Gott tut. Und das ist ein Perspektivwechsel. Lass uns wegschauen von unseren Möglichkeiten, von unseren Stärken. Wo verändert sich ein Mensch durch Jesus? Wo verändert Jesus einen Menschen? Dafür lasst uns beten und danach lasst uns Ausschau halten. Und zuletzt die Frage, ja, aber was ist denn, wenn das Gebet für Gemeinde sein soll, mit mir und meinen Bedürfnissen? Und ich erinnere uns nochmal an das Gebet des Salomo. Und Gott antwortete ihm, als er so um Erkenntnis von Gottes Willen bat, aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Und das könnte bei unserem Gebet für Gemeinde vielleicht eine Gruppe sein, in die du super passt, ein Hauskreis zum Beispiel. Das könnten Freunde sein. Das könnte vielleicht eine Aufgabe, ein Dienstbereich sein, wo du dich mit deinen Gaben und deiner Leidenschaft einbringen kannst. Lass uns so beten für unsere Gemeinde und lass uns erkennen, wo unsere Gemeinde gut ist, weil wir Gottes Wirken erkennen und Gott dafür danken können. Amen. Wir singen jetzt noch einmal den Vers 1 von dem Lied Herz und Herz vereint zusammen. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und das ist immer etwas ganz Besonderes, weil es viel mehr ist als das Brot und die Kelche, die Becher mit dem Traubensaft, den wir hier hinstellen. Beim Abendmahl geht es darum, dass wir Jesus begegnen, dass wir ganz neu gewiss werden, Jesus Christus lebt in mir. Ich gehöre zu ihm, er gehört zu mir. Und ich lese uns die Einsetzungsworte vor, mit denen Jesus damals das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Ich möchte Gott danken für die Gaben des Abendmahls und für die Feier, die wir jetzt haben. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns das Abendmahl schenkst, als einen Ort, wo wir dir begegnen, wo wir Jesus Christus begegnen und wo wir ganz neu gewiss werden, dass wir zu dir gehören. Danke, Jesus, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, deinen Leib für uns geopfert hast, dass dein Blut für uns vergossen wurde und dass das die Grundlage ist für diese Beziehung, für diese Verbindung mit dir und dass die hält in Ewigkeit, weil du dich dafür eingesetzt hast und weil du der Grundstein bist, auf dem diese Beziehung steht. So lass uns das im Abendmahl verstehen und erfahren. Wenn wir das Abendmahl feiern, geht es aber auch um die Verbindung, die wir untereinander haben. Ich lese uns aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 16. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Und weil das Abendmahl so auch wunderbar veranschaulicht, dass wir als Geschwister, als Gemeinde, als Glieder an einem Leib zusammengehören, weil wir eben alle auch von dem einen Brot essen, darum ist das ein perfekter Ort, um jetzt vier Menschen vorzustellen, die wir in unsere Gemeinde aufnehmen wollen, die sich aufnehmen lassen wollen. Und ich bitte jetzt mal, dass alle acht nach vorne kommen, also Valentin Kube, Johanna Heitz, Larissa Fokin und Damaris Finger. Kommt ihr bitte mal nach vorne. Und dann aber auch der Mike Sube, Dorothea Gerstorf und Olaf Nattenberg. So, und dann brauche ich das Mikrofon, bitte. Dankeschön. Genau, jetzt gucken wir mal. Ich komme mal hier zu dir. So, und wir werden zunächst einmal, wir haben Aufnahmegespräche geführt und die führen wir immer zu dritt. Das heißt also zwei aus unserer Gemeinde, in der Regel ein Gemeindeleitungsmitglied und eine weitere Person. Und wir werden jetzt die als solche, die die Aufnahmegespräche geführt haben, die vier vorstellen jeweils. Und dann wird Dorothea Gerstorf für alle vier zusammen nochmal beten. Ich fange mal am besten hier an. Das ist neben mir zu meiner Linken ist die Larissa Fokin. Und du bist ja jetzt nicht erst seit kurzem hier. Genau. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, einen Satz, wie ist das denn gekommen, dass du zur Freien Evangelischen Gemeinde hier in Dortmund gekommen bist? Ja. Und wie ist es gekommen, dass du sagst, heute, ich gehöre dazu? Das ist irgendwie meine Gemeinde.
Okay. Soll ich vielleicht anfangen, wie ich zum Glauben gekommen bin? Oder
ja, das kannst du auch sagen.
Okay.
Das wäre die zweite Frage gewesen.
Ach so, okay. Genau, so würde ich nämlich gerne anfangen. Ja, ich bin Larissa, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin bei den Spielstationen oben auch tätig. Viele kennen mich vielleicht auch bereits von diesen Spielstationen. Mein Mann begleitet mich heute. Unsere Kinder sind beim Lippecamp. Ja, ich habe eine doch bewegende Geschichte hinter mir. Dennoch möchte ich mich eigentlich kurz fassen. Wir sind mit unserer großen Familie in Niedersachsen aufgewachsen, mit unseren damals 8 Kindern. Wir sind immer sonntags zum Gottesdienst gefahren. Das war eigentlich gang und gäbe. Das war so ein Pflichtritual, sage ich mal. Und ich habe aber das damals eher so als, ja, als Ritual empfunden. Das war für mich eher so eine, ja, so was Trockenes. Das war für mich nichts Lebendiges. Und habe mich dann irgendwann mit 16 dann gegen den Glauben entschieden. Ja, weil mir einfach diese lebendige Beziehung gefehlt hat. Und habe dann irgendwann aber versucht, selber mit eigener Kraft mein Leben hinzubekommen. Und habe dann, wie viele Menschen so sind, dass sie erst zum Glauben kommen, wenn sie was Schlimmes erleben, sage ich mal, wenn sie ganz tief sozusagen fallen. Damals war es so, dass unser Vater eine schwere Depression hatte. Der kam dann in eine Klinik, genau. Und dann war das für mich der Fall eigentlich, dass ich, ja, ich hatte keine andere Wahl sozusagen. Ich hatte nur die Wahl, zu Gott zu kommen. Und das war für mich auch die beste Entscheidung meines Lebens. Es waren für mich diese 3 Jahre eigentlich nur, 3 Jahre in meinem Leben, mit denen ich, in den Jahren, wo ich nicht mit Gott gelebt habe. Dennoch würde ich sagen, dass es für mich eigentlich die schwerste Zeit meines Lebens war. Und habe mich dann taufen lassen mit 19 Jahren in der Philadelphia-Kirche in Bielefeld. Und ja, und heute, nach 15 Jahren, bin ich immer noch bei Gott und fühle mich auch gut. Wie ich zu der Kirche gekommen bin, wir hatten damals eine Gemeinde gesucht, die ähnlich strukturiert ist. Mhm. Und ja, wir sind hier hängen geblieben, weil die Kinderarbeit wird hier groß geschrieben. Hier sind viele Kinder und Jugendliche. Ja. Und ja, das war für mich so ausschlaggebend. Für mich und meinen Mann war das ausschlaggebend, dass wir uns dann hierfür entschieden haben.
Super. Vielen Dank für deine Offenheit, deinen Mut. Jetzt machst du.
Komme ich mal dazwischen. Bernd Sander und ich haben das Aufnahmegespräch mit Damaris geführt. Viele von euch werden Damaris kennen. Meistens sitzt sie hier am Klavier, die Frau am Klavier. Und ich finde, das macht sie ganz hervorragend. Damaris ist über den Crossover im Grunde zu uns gekommen. Und interessant ist, sie ist Pastorentochter. Das heißt, sie kennt das alles und hat auch immer artig mitgemacht. Ich fand das so ein bisschen herausfordernd, weil ich denke, so als Kind des Pastors ist das manchmal auch irgendwo eine bewusste Entscheidung. Das war bei ihr alles easy. Aber was mich jetzt interessiert, Damaris, warum möchtest du dich jetzt grundsätzlich in Gemeinde aufnehmen lassen und warum in diese Gemeinde?
Ja, wie gerade eben schon gesagt, ich bin Damaris, ich bin 22 Jahre alt und bin über den Crossover in die Gemeinde gekommen. Das ist jetzt auch schon fast 4 Jahre her. Und wieso ich mich jetzt hier in diese Gemeinde aufnehmen lassen möchte, ist, dass ich jetzt halt schon seit 3 Jahren hier in die Gemeinde gehe. Also seit 4 Jahren im Crossover, seit 3 Jahren in die Gemeinde. Und ich habe es in gewisser Weise zu meiner Gemeinde gemacht. Ich arbeite hier mit, hier sind total viele nette Leute. Und hier kann ich auch im Glauben wachsen, gemeinsam mit ganz vielen Leuten. Das finde ich total cool.
Ist der Jason denn auch da? Ich sehe ihn gar nicht. Der ist gar nicht da. Ja. Also wir hören schon so langsam die Hochzeitsglocken klingeln, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, denn der Jason, der den Crossover leitet, und die Damaris, ihr seid verlobt. Das ist schön, da freuen wir uns sehr.
Ja, Johanna, wir haben uns ja schon kennengelernt, zusammen mit Rolf, und das war sehr schön, dich kennenzulernen, und jetzt hast du die Möglichkeit, auch noch ein paar Worte hier vor der Gemeinde zu dir zu sagen. Wie bist du denn nach Dortmund gekommen und was machst du hier?
Ja, also ich bin vor 4 Jahren nach Dortmund gekommen über einen Bundesfreiwilligendienst von In Susto. Und nach der Zeit hatte ich dann eigentlich vor, wieder direkt zurückzugehen und soziale Arbeit zu studieren. Habe ich aber dann doch nicht gemacht, bin hier hängen geblieben. Und jetzt studiere ich hier soziale Arbeit und habe gleich auch gemerkt, dass die Gemeinde irgendwie so meine Gemeinde ist, dass hier so voll mein Platz ist. Ich habe mich hier total wohlgefühlt, bin auch in den Crossover gegangen, wo ich immer noch bin. Und bin einfach dankbar, dass ich hier sein darf.
Ja, jetzt hast du schon die zweite Frage beantwortet, nämlich wie du hier hingekommen bist und warum du hier hängen geblieben bist. Ja, vielleicht dann noch die Frage, wie bist du überhaupt zum Glauben gekommen und wie hast du Jesus kennengelernt?
Ja, meine Eltern und meine Großeltern haben mir total viel vom Glauben mitgegeben so und ich habe irgendwie nie gezweifelt, dass es Gott gibt, weil ich es einfach gespürt habe. Ich habe seine Liebe gespürt, den Frieden zu Hause und ja, das war für mich dann auch ein Grund, warum ich mich recht früh so für ein Leben mit Gott entschieden habe und habe mich dann so auf eine spannende Reise mit ihm begeben. War auf einer Jüngerschaftsschule, wo ich auch nochmal viel mit ihm erlebt habe und bin einfach unheimlich dankbar, dass ich ihn haben darf.
Dankeschön.
Der Mike.
Ja, ich habe das Vergnügen, Valentin vorzustellen. Ich kenne Valentin schon seit 17 Jahren. Er ist ein Pastorensohn auch, hat der Pastorentochter ganz passend. Genau, und ich hatte das Aufnahmegespräch mit ihm und konnte ihn guten Gewissens empfehlen. Aber erzähl doch mal kurz über dich, deine Eckdaten, wie alt bist du, wo wohnst du, wo kommst du her und so weiter.
Also die meiste Zeit meines Lebens, ich bin jetzt 26 Jahre alt, kenne ich Mike jetzt schon. Und ich bin Valentin, ich komme ursprünglich aus Hessen, bin dann nach Witten gezogen und jetzt nach Dortmund und arbeite als ausgebildeter Fachinformatiker, jetzt als Consultant, also als Berater in Bochum.
Und wie bist du hier zur Gemeinde gekommen?
Das sind zwei Faktoren. Zum einen bin ich über Mike zum Crossover gekommen. Und zum Zweiten hat sich mein soziales Umfeld aus Witten nach Dortmund verschoben. Also hauptsächlich hat Mike sich dahin verschoben. Und deswegen bin ich auch einfach mal hinterhergezogen in die gleiche Straße. Und genau. Hab mir jetzt aber nicht entsprechend deswegen die gleiche Gemeinde ausgesucht, sondern bin jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich regelmäßig im Gottesdienst und habe einfach festgestellt, dass ich hier persönlich, geistlich wachsen kann und das finde ich eigentlich richtig schön und ist auch eine schöne, angenehme Gemeinde und deswegen möchte ich mich jetzt hier aufnehmen lassen.
Wunderbar. Wie du zum Glauben gekommen bist?
Pastorensohn ist das gar nicht mal so weit entfernt, dass man mit Gemeinde was zu tun hat. Also Gemeinde kenne ich schon, seit ich geboren bin eigentlich. Und ich habe in Witten mit 19, 11, ich weiß nicht, wie alt wir waren. da habe ich zum ersten Mal die Frage gestellt worden, oder bin ich zuerst mal mit dem Thema konfrontiert worden, persönlicher Glaube. Vorher war das immer so ein, das existiert, das gehört zu meinem Alltag mit dazu. Und aber dass das eine persönliche Entscheidung ist, daran habe ich vorher nie gedacht. Und habe dann für mich gesagt, ja, das möchte ich. Ich möchte eine persönliche Beziehung haben zu Gott. Und die habe ich, die bestätige ich immer wieder. Ich gehe immer wieder zu Gott hin und sage, ja, ich möchte die Beziehung zu dir. Und das, das begleitet mich eigentlich schon ziemlich lange jetzt. Und ich merke einfach, dass mit jedem Mal ich weiter wachse darin.
Gut. Vielen Dank. Und Dorothea Gerster wird für alle vier jetzt nochmal beten.
Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du diese vier Geschwister jetzt hier zu uns geführt hast und ja, dass sie zur Gemeinde gehören wollen. Und ja, ich möchte euch diesen Vers zusprechen aus dem ersten Psalm, und wo es heißt, dass die von Gott Gesegneten sind wie Bäume, die an Wasserbächen gepflanzt sind. Und wir segnen euch im Namen Jesu damit, dass ihr ja das erlebt, dass ihr hier in der Gemeinde gepflanzt seid, dass ihr das bekommt, was ihr braucht, dass ihr selber gesegnet werdet, dass ihr ermutigt werdet, dass ihr wächst in eurem Glauben. Und dass es gleichzeitig dazu führt, dass ihr an Kraft gewinnt, an Stärke und die Frucht bringt, die ihr bringen sollt. Und wir ermutigen euch, den Raum einzunehmen, den Gott euch schon zugemessen hat, den Platz, und sprechen euch dazu, dass ihr den nicht selber einnehmen müsst, sondern dass Gott euch den zufallen lässt. Und dass ihr einfach wurzeln dürft und euch ausbreiten dürft mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott euch gegeben hat. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du die vier segnest, bewahrst nach Leib, Seele und Geist und ihnen hier ein richtig gutes Zuhause schenkst. Amen.
Amen. Ja, bitte nehmt wieder Platz. Das war übrigens noch nicht die Gemeindeaufnahme. Das war nur die Vorstellung. Die Aufnahme, so ist unsere Vorgehensweise, ist dann im darauffolgenden Abendmahlsgottesdienst, also im August. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Es sind vier Tische vorbereitet und du bist herzlich eingeladen, an den Tisch zu kommen, wenn du mit Jesus leben willst, wenn du Jesus in deinem Leben aufnehmen willst und ihm nachfolgen willst. Wenn du diesen Wunsch hast, wenn das dein Wille ist, herzliche Einladung zu kommen. Ansonsten, wenn du dir an der Stelle nicht sicher bist, nutze einfach die Zeit, bleib auf deinem Platz und du kannst mitsingen, mitbeten. Ja, wenn wir im Kreis stehen, ein Hinweis noch, und der Kelch herumgeht. Manche von uns möchten einen Einzelkelch nehmen. Bitte zuerst vom Nachbarn den großen Kelch in die Hand nehmen. Der wird mit einem Zuspruch, zum Beispiel Christi Blut für dich vergossen, dann an dich weitergereicht. Dann gib ihn bitte auch mit einem Zuspruch an deinen Nachbarn weiter und danach bitte erst den Einzelkelch nehmen. Kommt im Glauben. Esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Bitte kommt jetzt zu den vier Stationen und auch die Helfer. Thank you.
So, jetzt nach dem Abendmahl möchte ich euch alle persönlich einladen, Gott wirklich zu folgen und jetzt nochmal am Ende des Gottesdienstes in Zwiesprache mit ihm zu treten und ja, ihm zu danken und um Erkenntnis auch bitten für jeden Einzelnen persönlich. Genau, das wollen wir jetzt mit einigen Liedern tun und ob ihr sitzen wollt oder stehen wollt, fühlt euch da ganz frei, singt mit oder seid im Gebet. Genau.
Thank you.
Ich möchte Einladungen aussprechen. Ich lade euch ein zu Gebet, von Menschen, denen das am Herzen liegt, für euch und eure Anliegen zu beten. Das bleibt bei diesen Menschen. Ihnen ist es ganz wichtig, euch vor Gott zu stellen. Ich mache das immer wieder, es tut unglaublich gut. Lasst euch dazu einladen. Lasst euch dann nieder bei den Bänken hier vorne. Dort werdet ihr erwartet. Ich lade euch ein, mit unseren Ältesten ins Gespräch zu kommen. Wir bieten nach dem Gottesdienst Gelegenheit, vorne rechts bei der Gesprächsinsel, so nennt sich das jetzt, werden sie auf euch warten. Sie sind gespannt auf eure Anregungen zur Gemeinde. Ihr dürft euch mit ihnen austauschen. Was immer ihr anbringen möchtet, wird von ihnen gerne gehört. Ich lade euch auch ein, zu bleiben, zu plauschen, bei Kaffee oder Wasser oder Tee. Und ich lade den Timo Aßmann zu mir nach vorne ein, denn der spricht auch noch eine ganz besondere Einladung aus.
Genau, wie schon vorhin ganz kurz angekündigt, war ich jetzt letztes Jahr knapp, also schon fast ein ganzes Jahr unterwegs mit JFC, Jugend für Christus. Hier in Deutschland, wir haben Jugendevangelisation gemacht. Und genau, vielleicht interessiert ja den einen oder anderen von euch, was ich da so genau gemacht habe und was ich so erlebt habe. Und deswegen möchte ich euch einladen, jetzt gleich nach dem Gottesdienst, ich sage mal so gegen 12 Uhr, unten im Café Q einfach vorbeizukommen. Ich will keinen großen Vortrag halten, sondern einfach nur ein bisschen von dem erzählen, was ich so erlebt habe, was ich gelernt habe, ein paar Bilder zeigen, erzählen von meinen Erfahrungen. Genau, da seid ihr alle herzlich eingeladen. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Folgt zahlreich. Ich muss das jetzt von hier vorne einmal sagen. Ich freue mich unglaublich über unsere Jugend. Ich freue mich natürlich auch über alle anderen, aber ich finde, unsere Jugend ist klasse. Die bereichern uns in jeder Art und Weise. Es ist toll, wie sehr sie sich auch am Gemeindeleben beteiligen. Und sie inspirieren uns und auch mich, und zwar zu der Idee, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Ihr habt vorhin am Anfang des Gottesdienstes ein Foto gesehen von einer sogenannten Himmelsschaukel. In dieser Himmelsschaukel liegt eine Bibel. Genau. Und stellvertretend sozusagen symbolisch für die kleine Auszeit oder die große Auszeit, die sich der ein oder andere nimmt, habe ich diesen kleinen Reisekoffer in der Hand. Ich möchte euch zu einer Challenge einladen, wie die Jugend sagt. Für Leute meines Alters heißt das noch Wettbewerb. Zu einem Fotowettbewerb. Ich lade euch ein, nehmt Gott mit in eure Auszeit. Sei es eine große Reise, sei es nur die Tasse Kaffee auf der Terrasse. Nehmt Gott mit in eure Auszeit und lasst uns teilhaben daran. Macht ein Foto von euch mit Gott in eurer Auszeit. Schickt dieses Foto dann an die E-Mail-Adresse, die ihr auf der Rückseite des Flyers findet. Und wenn ihr dieses Foto schickt, dem Datenschutz sei es gehuldigt, erklärt ihr gleichzeitig euer Einverständnis, dass ich dieses Foto in einer der nächsten Moderationen verwenden darf. Ich möchte aus der Fülle schöpfen, in der Gott uns begegnet. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns auch in unseren Auszeiten auf ganz besondere Weise anrühren möchte. Und deshalb lade ich dich dazu ein, das mit der Gemeinde hier zu teilen. Ihr alle habt hoffentlich die E-Mail-Adresse gefunden. Das ist die Büroadresse von Monika Krell. Und ich bitte euch, als Stichwort dorthinter meinen Namen zu schreiben. Der Name, den ich habe, ich meine, ihr kennt mich, entschuldigt, ich merke, der Ferienmodus kommt und greift um sich, der steht jetzt auch vorne drauf, sodass ihr, wenn ihr diesen Flyer habt, ganz auf der sicheren Seite seid. Also herzliche Einladung zu einem Foto, chillen mit Gott, bitte lasst euch inspirieren. Jetzt spricht der Rolf uns den Segen und ich darf euch bitten, dazu aufzustehen.
Der Herr Jesus Christus, segne uns, eröffne uns die Augen, das zu erkennen, was er tut. und er gebe uns die Weisheit, seinen Willen zu verstehen und zu tun in den unterschiedlichen Situationen unseres Lebens. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Fühlen, dieser Friede Gottes bewahre uns durch und in Jesus Christus. Amen.
Ich wünsche euch einen wunderbaren sonnigen Sonntag.